Radio Werkklang, Features der Katholischen Medienakademie. Herzlich willkommen bei Radio Werkklang, sagt Sandra Knopp. Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Simon Wager. Unsere heutige Folge befasst sich mit der Mundart. Dialekte gehören zur gesprochenen und zur geschriebenen Sprache. Sie stiften Identität. Sie zeigen, wer zu einer bestimmten Gruppe gehört und wer nicht. Sie sind regional und auch lokal verschieden. Wie die Sprache generell, verändern sich auch Dialekte im Lauf der Zeit. Bei uns kommen Menschen zu Wort, die sich wissenschaftlich bzw. literarisch mit Dialekten auseinandersetzen.
Ja, das Schreiben in der Mundart ist toll, weil man kann sich all seine Regeln selber machen und kann da sehr kreativ sein. Also das war auch ein sehr lustvoller Prozess für mich, da die Worte zu schreiben, wie ich sie schreiben will.
Das Schreiben ist eine Leidenschaft von Eva Lugbauer. Sie hat einige Jahre als Journalistin gearbeitet, inzwischen ist sie Autorin. 2018 erschien ihr Roman Und am Ende stehlen wir Zitronen. 2023 kam ihr Lyrikband Verschauen, Verrenner und Vergeh in der Literaturedition Niederösterreich heraus. Wie der Titel schon nahelegt, sind die Gedichte in Mundart geschrieben. Inzwischen wurden die Gedichte auch von den Musikerinnen Anna Großberger und Viktoria Hofmacher musikalisch interpretiert und vertont. Eva Lugbauer und ich haben 2010-2011 den Kurs Berufsjournalismus an der Katholischen Medienakademie absolviert. Nach mehr als 10 Jahren haben wir uns nun in den Räumlichkeiten der KMA wiedergesehen. Wir sprechen über die Bedeutung und Vertrautheit von Dialekt, über Lieblingswörter und Literatur. Du bist 1985 geboren, genau im selben Jahr wie ich übrigens. Und du kommst aus Niederösterreich, ich bin aus Wien und ich spreche kaum Dialekt. Du bist in Burgstall aufgewachsen, glaube ich, im schönen Mostviertel. Gibt es eigentlich so typisch mostviertlerische Ausdrücke?
Ja, sehr viele. Kommen sehr viele im Buch vor. Was fällt mir spontan ein? Baganschgal kennt niemand. Baganschgal sind leichte Schuhe, Sommerschuhe, Sandalen. Ist ein sehr lokaler Ausdruck, den meine Großmutter immer gesagt hat. Und ich war mir am Anfang gar nicht sicher, ob es dieses Wort wirklich gibt, also ob das mehrere Menschen verwenden oder ob das eine Erfindung meiner Großmutter war. Und habe dann ein bisschen rumgefragt bei Freunden und Bekannten und bin draufgekommen, das Wort gibt's im Dialekt. Es ist aber sehr lokal, also es gibt es in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und im nächsten Ort zum Beispiel heißt es schon Baganschal, also nicht mehr Baganschgal, sondern da haben sie ein G weggestrichen. Und im übernächsten Ort gibt es das Wort, glaube ich, gar nicht mehr. Und dann gibt es halt welche, die sich über das ganze Mostviertel ausbreiten oder bis nach Wien, keine Ahnung, verschauen, sagt man ja in Wien auch zum Beispiel, um jetzt ein Wort aus dem Titel zu nehmen. Verwortageln ist ein Wort, das den meisten sehr gut gefällt. Ein Lieblingswort von mir ist der Jumpsterer. Das ist der Liebhaber einer Frau. Ein sehr schönes Wort, finde ich. Schirch ist kein schönes Wort, so phonetisch gesehen, finde ich, aber es sagt sehr viel. Man kann es nicht gut adäquat auf Hochdeutsch übersetzen. Also wenn ich sage, mir ist schier, dann ist das schwierig zu übersetzen, ja, zum Beispiel. Oder das Wetter ist schier, ist auch nicht so einfach zu übersetzen.
Und wie war das bei dir zu Hause? Also habt ihr im Dialekt gesprochen? War das etwas, wo dir dann aufgefallen ist in der Schule oder so, redet man anders? Oder wie war das?
Na, ich habe während meiner ersten Lebensjahre oder sehr lange eigentlich immer nur Dialekt gesprochen. Also in der Familie wurde nur Dialekt gesprochen, in der Schule wurde auch Dialekt gesprochen. Also ich würde sagen, so bis 14, 15 habe ich eigentlich nur Dialekt gesprochen. Und das sogenannte Hochdeutsch kam halt vom Lesen, also habe ich in Büchern gelesen oder aus dem Fernsehen, aber gesprochen habe ich sehr lange kein Hochdeutsch, würde ich sagen. Also kann man natürlich nie so genau sagen, aber in der Erinnerung habe ich fast immer Dialekt gesprochen.
Aber ist dann dieser Dialekt auch ein Stück weit zu Hause?
Ist die Frage, was zu Hause ist. Aber es ist meine Muttersprache, würde ich sagen, oder die Erstsprache. Und Deutsch fühlt sich Hochdeutsch, wenn ich Deutsch sage, dann meine ich immer Hochdeutsch. Deutsch hat immer auch ein bisschen etwas Fremdes für mich.
Aber würdest du sagen, es gibt Dinge, die man im Dialekt, in der Mundart besser ausdrücken kann?
Auf jeden Fall. Gestern hatten wir das Beispiel, dass auf meinem Pullover so kleine Pünktchen waren und Im Dialekt sage ich da, das sind Wagerl. Und dann habe ich sehr lange überlegt, wie ich dazu auf Hochdeutsch sagen könnte, was das für, weiß ich nicht, Fussel sind auf meinem Pullover. Also da gibt es halt sehr viele so Ausdrücke, die man auf Hochdeutsch nicht eins zu eins übersetzen kann.
Würdest du dich jetzt als Mundartdichterin beschreiben?
Da stellt es mir die Haare auf, wenn ich das Wort höre. Mundart hat halt einen schlechten Ruf bei manchen wahrscheinlich und man denkt dann oft an Heimatdichtung und sowas. Aus dieser Ecke muss man die Dialektlyrik aber ganz eindeutig rausholen, weil es passiert in Österreich auch ganz viel an Dialektdichtung, die in eine ganz andere Richtung geht, also die experimentell ist und offen und weltoffen. Und ich würde mich auf keinen Fall als Mundartdichterin sehen. Ich schreibe auch derzeit nicht im Dialekt. Das war das eine Projekt, das jetzt abgeschlossen ist. Und vielleicht schreibe ich irgendwann wieder im Dialekt, aber derzeit schreibe ich einen Roman auf Hochdeutsch.
Über den werden wir dann hoffentlich auch noch sprechen. Aber du hast ja auch Germanistik studiert und da hätte mich eh interessiert, welche Bedeutung hat Dialekt oder Mundart in der Literatur? Also was hast du da auch im Studium vielleicht auch drüber gelernt?
In der österreichischen Literatur fällt mir als erstes H.C. Artmann ein, der auch für mich prägend war und dessen Dialektlyrik toll ist. Also das sind Meisterwerke, an denen ich mich auch irgendwie orientiert habe. Und schon alleine die Schreibung und die Schreibweise ist ja sehr spannend und macht einfach Freude, das zu lesen. Das ist auch so ein bisschen ein Rätsel, die Worte, die da stehen, zu entschlüsseln oft. Insofern gibt es in der österreichischen Literatur da eine gewisse Tradition, auch mit Ernst Jandl zum Beispiel, oder die Wiener Gruppe, die da experimentiert hat. Die Wiener Gruppe, kann ich mich erinnern, war im Studium schon ein Thema, aber ich habe mich jetzt nicht gezielt damit beschäftigt im Studium. Das ist erst später gekommen dann.
Und jetzt mal zu deinem Gedichtband, deinem Lyrikband. Wie kam es denn eigentlich dazu?
Anfangs war es ein kleines Experiment. Die Gedichte oder die ersten Gedichte sind in einem Moment, sagen wir, einem Moment der Verzweiflung entstanden. Verzweiflung in dem Sinne, dass mir auf Hochdeutsch nichts eingefallen ist, über das ich gerade schreiben wollte. Also es war so eine Art Schreibkrise, wenn man will. Dann habe ich halt meine Gemütslage aufs Papier gefetzt, im Dialekt und so herum. Es war ein Experimentieren einfach und ich wollte damals eine Förderung einreichen und hatte aber nichts, das ich einreichen konnte, außer diese paar Dialektgedichte. Und dann habe ich mir gedacht, wurscht, die reiche ich jetzt einfach ein. Habe die auch davor schon Freunden vorgelesen, die auch schreiben und die sehr begeistert waren von diesen Dialektgedichten. Genau, und dann habe ich die Förderung eingereicht und die habe ich dann tatsächlich bekommen. Ja, also am Anfang waren da diese vielleicht, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Gedichte. Und dann war das Konzept, ist irgendwie auf der Hand gelegen, das ist durch die ersten Gedichte entstanden und dann der Rest war von selber da. Es war, als ob ich es nur mehr freipinseln müsste, das ist da schon so gelegen. Und ich habe es nur noch abgestaubt sozusagen und dann war es fertig, ist sehr schnell gegangen. Innerhalb von 2, 3 Monaten waren die Gedichte draußen. Und dann ging es halt noch ums Feilen, ums Abschleifen und die Feinarbeit. Das hat dann noch ein bisschen länger gedauert.
Jetzt kannst du den Titel deines Buches wahrscheinlich besser aussprechen als ich, also sehr, sehr sicher. Vielleicht machst du das auch gleich mal.
Verschorn, Verrena, Vergeh.
Hätte ich nie so gut hinbekommen. Jetzt hätte ich gern gewusst, es geht ja in dem Buch auch um Begegnungen, die dein lyrisches Ich macht. So steht es auf der Homepage. Was erlebt dein lyrisches Ich denn so?
Das lyrische Ich gräbt sich vom Verschorn, also vom Verlieben, über das Verrena, also das Verirren und geht dann über alle möglichen Irrwege und Umwege bis zum Vergeh. Also ist der letzte Teil geht dann um die Vergänglichkeit und um das Sterben, um das Verlieren eines geliebten Menschen.
Und hast du dann eigene Erfahrungen quasi einfließen lassen in diese sehr persönlichen Texte?
Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich eine Kunstfigur, das lyrische Ich, aber das persönliche Erleben spielt beim Schreiben immer eine Rolle.
Darf ich dich fragen, wie schwer ist es, in der Mundart zu schreiben? Weil ich stelle mir vor, das Sprechen, das geht ja irgendwie automatisch. Aber woher weiß ich, wie man welches Wort wirklich schreibt?
Ja, das Schreiben in der Mundart ist toll, weil man kann sich all seine Regeln selber machen. Man muss sich an keine Rechtschreibung halten und kann da sehr kreativ sein. Also das war auch ein sehr lustvoller Prozess für mich, da die Worte zu schreiben, wie ich sie schreiben will. Es gibt keine Regeln, ja.
Inzwischen wurde ja der Gedichtband ja auch vertont, also es wurde musikalisch interpretiert. Wie kam es dazu und was war dir dabei wichtig?
Die Vertonung ist entstanden in der Zusammenarbeit mit zwei Musikerinnen, die ich bei einem Auftritt kennengelernt habe, also eine zufällige Begegnung. Die Gedichte waren zu dem Zeitpunkt schon fertig und also mir war sofort klar, dass die sehr musikalisch sind, dass da etwas sehr Musikalisches drinnen steckt und ich wollte die vertonen lassen. Und dann bin ich der Anna und der Vicky begegnet. Wir hatten einen gemeinsamen Auftritt und das hat sofort funktioniert. Also wir hatten sofort einen Draht zueinander und haben gesehen, auf der Bühne entsteht Kontakt, entsteht eine gute Begegnung, eine gute Atmosphäre. Und danach haben uns viele Leute aus dem Publikum gefragt, ob wir das vorher geprobt haben, ob wir das Programm aufeinander abgestimmt haben. Hatten wir aber überhaupt nicht. Wir haben uns da zum ersten Mal gesehen. Und dann haben wir beschlossen, wir wollen zusammen was machen. Genau, und dann haben wir uns zusammengesetzt und wussten anfangs auch nicht so richtig, wie sollen wir jetzt beginnen, wie macht man das, Gedichte vertonen. Und dann haben wir einfach herumexperimentiert. Hat circa ein Jahr lang gedauert, würde ich sagen. Ich habe dann einfach Texte gelesen und die Anna und die Vicky haben improvisiert. Und so sind langsam gewisse Melodien entstanden, wobei die auch nicht feststehen. Also es ist nichts notiert, gibt keine Noten, sie spielen alles aus dem Gedächtnis und es ist auch jede Aufführung, jedes Proben ein bisschen anders.
Und führt es immer noch auf, also auch heuer?
Ja, wir führen es auf, zum Beispiel im Juni im Literaturhaus Salzburg und im Herbst, ich glaube im Oktober, in der Roten Kapelle in Wien.
Ja, das ist ein guter Tipp, da werde ich mal für euch hinschauen. Genau, unbedingt.
Was mir wichtig war bei der Vertonung, eigentlich glaube ich, ist mir am wichtigsten gewesen, dass der Draht zu den Menschen stimmt, die daran mitarbeiten, also dass die Musikerinnen einen Zugang zu den Texten haben und das auch fühlen. Und das ist sehr gut gelungen, finde ich.
Und jetzt ist es ja so, du hast gesagt, du arbeitest an einem neuen Roman. Worum wird es de facto gehen? Ich meine, dass du uns den Plot noch nicht genau erklärst, verstehe ich. Aber woran arbeitest du gerade?
Ich arbeite gerade an einem Roman unter dem Arbeitstitel Der Stachel. Es geht um die schwer greifbaren Muster des Patriarchats, die aus Kinderaugen gesehen werden und dadurch durch diesen naiven Blick offengelegt werden. Also es geht um Machtstrukturen, aber nicht um große, böse Machtstrukturen, sondern um die kleinen, feinen Nebensächlichkeiten, Nebenbemerkungen, Gesten, diese kleinen Dinge, die kleine Bausteine sind und die zusammen aber die Säulen ergeben, die dieses System stützen.
Und das wird jetzt dann ein zweiter Roman, weil dein erster ist ja 2018 erschienen und hat etwas mit Zitronen zu tun.
Genau, der erste Roman ist 2018 erschienen und am Ende stehlen wir Zitronen und das wird der zweite Roman.
Und worum geht es im ersten, nur für all jene, die den noch nachlesen wollen?
Das ist eine Ausbruchsgeschichte von einer jungen Frau, die in einem Dorf lebt und sich dort gefangen fühlt und von dort ausbricht.
Jetzt waren wir zusammen, 2010, 2011 haben wir heute festgestellt, zusammen im KMA-Kurs ungefähr. Wie ist es bei dir eigentlich danach weitergegangen? Also du hast ja dann fertig studiert, aber wie ist deine Karriere dann beruflich weitergelaufen?
Nach der KMA habe ich anfangs im Journalismus gearbeitet. Ich war kurz in Kärnten bei der Kleinen Zeitung und dann in Wien beim ORF Online. Bin dann damals zurückgegangen nach Niederösterreich und habe bei den niederösterreichischen Nachrichten auch eine Zeit lang gearbeitet. Und dort habe ich dann festgestellt, dass ich nicht journalistisch arbeiten will eigentlich, sondern literarisch. Also das Schreiben war immer das, was ich am liebsten gemacht habe. Das war immer mein größtes Anliegen und das ist aus meinem Inneren herausgekommen. und habe dann beschlossen, also nicht mehr journalistisch zu arbeiten und habe die Leondinger Literaturakademie angefangen. Das ist ein einjähriger Ausbildungslehrgang, so einmal im Monat, ein Wochenende. Dort ist so richtig die Leidenschaft entfacht, dass ich gesehen habe, ja, das will ich machen, ich will Literatur machen, ich will schreiben und habe dann beschlossen, dass ich versuche, diesen Weg einzuschlagen und mal zu schauen, wie weit ich komme. Also weiß man ja nicht. Genau, und dann habe ich mir einen Teilzeitjob gesucht, um Geld fürs Leben zu haben und daneben zu schreiben begonnen. Und das mache ich jetzt seit über 10 Jahren mittlerweile.
Finde ich cool, wenn man so eine Leidenschaft hat und der nachgeht.
Ja, es ist eine Lebensaufgabe.
Du gibst diese Lebensaufgabe ja inzwischen ja auch weiter, weil ich habe gelesen, du unterrichtest kreatives Schreiben.
Na, unterrichten ist übertrieben, also unterrichten würde ich nicht sagen, aber ich biete Kurse an, wenn jemand Interesse hat.
Was sind so Grundprinzipien, wenn du eines verraten könntest, was man beim kreativen Schreiben gut brauchen kann?
Hinsetzen und schreiben. Punkt. Also hinsetzen und schreiben, was einem in den Sinn kommt, ohne Zensur. Das heißt natürlich nicht, dass dann ein fertiger Text rauskommt. Das braucht oft noch 10, 20, 30, 100 Überarbeitungsschritte. Aber hinsetzen und rauslassen ist die oberste Regel.
Mehr über Eva Lugbauer und ihre Bücher erfahrt ihr unter eva-lugbauer.at. Die beiden Musikerinnen, die ihre Gedichte vertont haben, heißen Anna Großberger und Viktoria Hofmacher. Auch zu den beiden Künstlerinnen habe ich euch Informationen in die Shownotes gestellt. Nun wechseln wir von der Literatur zur Wissenschaft. Im deutschsprachigen Raum gibt es viele Dialekte. Dabei unterscheidet sich die Sprache nicht nur zwischen den drei Ländern Österreich, Deutschland und der Schweiz. Auch innerhalb der Ländergrenzen ist die Vielfalt an Dialekten groß. Die 20-jährige Katharina Eder beschäftigt sich in ihrem Bachelorstudium an der University of Cambridge viel mit deutschen Sprachvariationen. Rajana Depcieva hat sie in einem Wiener Kaffeehaus getroffen und sie gefragt, wieso es eigentlich so viele Dialekte gibt.
Dialekte sind grundsätzlich dazu da, soziale Gruppen zu definieren. Menschen wollen sich durch ihre Sprache einer Gruppe zugehörig fühlen oder sich von einer anderen Gruppe abgrenzen. Und dadurch entstehen solche Phänomene in der Sprache, die dann von gewissen Gruppen als ihre eigene Markierung sozusagen verwendet werden. Man kann grundsätzlich sagen, viele Sprachen, die mehrere Sprecher haben, haben dadurch auch mehr Dialekte. Kleinere Sprachen werden weniger Dialekte haben, aber jede Sprache hat grundsätzlich Sprachvariationen. Im Deutschen haben wir nur, dadurch, dass es auf drei Länder aufgeteilt ist, dadurch, dass es auf verschiedene Weisen standardisiert wird, ganz viele verschiedene Dialekte.
Katharina Eder ist in Wien aufgewachsen. Verschiedene deutsche Dialekte umgeben sie daher schon ihr ganzes Leben. Letzten Sommer beschäftigte sie sich im Rahmen eines Praktikums an der Universität Wien mit der Aufzeichnung und Erforschung verschiedener österreichischer Sprachvarietäten.
Ein riesiges Projekt, wo sie im Grunde sind in 9 verschiedene Gemeinden in Österreich gefahren, eher ländlich, also nicht wienerisch, und haben dort Interviews geführt. Mehr als 500 Stunden Interviewmaterial zusammengekommen, wo nicht nur die Sprache selbst analysiert wurde, sondern auch die Spracheinstellungen, zum Beispiel zum Wienerischen oder zu anderen Dialekten in Österreich.
Eine ungefähre Anzahl von allen Sprachvariationen in Österreich zu nennen, ist nur schwer möglich, meint Katharina Eder.
Jeder Mensch spricht theoretisch anders. Dadurch entstehen so viele verschiedene Variationen einer Sprache, unzählige, dass man nicht sagen kann, da ist es eine Dialektgrenze oder nicht. In der Linguistik sagt man grundsätzlich, die Menschen, die von sich selbst sagen, ich gehöre zur Gruppe, die diesen Dialekt spricht, definieren wir als eine Dialektgruppe. Dazu kommt noch das Problem, dass es in der Sprachwissenschaft keinen definierten Unterschied zwischen Dialekt und Sprache gibt.
Bei Dialekten spielen auch soziale und politische Faktoren eine Rolle. Sprache ist im Wandel. Das gilt auch für die Mundart. Es kam vor, dass Dialekte verschwinden.
Passiert auch vor allem, wenn Sprache in der modernen Welt standardisiert wird. Also wenn eine Standardsprache aufkommt, wird das als die richtige, die korrekte Sprachversion angesehen, wird in Schulen und in Unis gelehrt. Zuerst passiert es, dass die Dialekte stigmatisiert werden, dass sie als die weniger richtige oder weniger gute Sprache angesehen werden und oftmals verschwinden sie dann einfach auch.
Dieses Phänomen betrifft auch das Wienerische. So zu sprechen wie Karl Merkels als Mundl oder die Wiener im Kaisermühlenblues ist in Wien schon lange nicht mehr üblich. In der österreichischen Hauptstadt wird immer mehr Hochdeutsch statt des Dialekts gesprochen. Es gibt daher Bürger und Bürgerinnen, die das Verschwinden des Wienerischen fürchten.
Natürlich, als Stadt erlebt Wien extrem viel Zuwanderung. Und die drittgrößte Zuwanderungsgruppe in Wien sind die Deutschen. Wir haben ganz viel deutschen Einfluss. Das heißt, wir haben unter anderem Menschen, die tatsächlich nach Wien kommen und ihre deutsche Sprache sprechen. Und deren Sprache wird deswegen so von Wienern selbst adoptiert, weil Fernsehen, Medien, alles im Standarddeutsch, im sogenannten Hochdeutsch gesprochen wird. Der wienerische Dialekt an sich, man fühlt ein bisschen, dass er verschwindet. Die Wiener Aussprache ist noch sehr lebendig. Also man kann immer noch hören, eine Person ist in Wien aufgewachsen oder eine Person ist in München oder Berlin aufgewachsen.
Sprache und Sprachvariationen können auch als Instrument genutzt werden, um Menschen zu unterdrücken und zu kontrollieren.
Identität ist ganz stark an Sprache angeknüpft. Eine Gruppe identifiziert sich teilweise auch darüber, wie sie spricht. Und wenn der Dialekt verschwindet, vielleicht weil von oben irgendwelche Standardisierungsinstitutionen sagen, so darf man nicht mehr sprechen, dann nimmt man einer Gruppe einen ganz wichtigen Teil ihrer Persönlichkeit, ihrer Identität weg. Deswegen ist es, glaube ich, schon sehr schlimm und wird auch oftmals in Kriegen als eine Art Waffe benutzt. Also wenn ein Land ein anderes Land einnimmt, dann ist eine der ersten Sachen, die gemacht wird, ist die Sprache zu verbreiten. Die Sprache vom Siegerland in allen Schulen, allen Bildungsinstitutionen zu verbreiten, weil durch Sprache eben diese Identität geschaffen wird und man glaubt, dass man dadurch die Identität des besiegten Landes ein bisschen brechen kann. Wenn ein Dialekt stirbt, ist es schon extrem traurig, weil es heißt, dass eine gewisse Gruppe an Menschen entweder nicht mehr existiert, so als Gruppe, oder weil es ihnen aktiv weggenommen wurde.
Das österreichische Jugendwort des Jahres 2023 war Baraka. Auf die Shortlist schaffte es auch Goofy. Baraka heißt so viel wie Hose. Goofy kann mit tollpatschig übersetzt werden. Jugendsprache ist eine eigene Sprachvariation, erklärt Linguistin Katharina Eder. In der Sprachwissenschaft wird sie als Soziolog bezeichnet, weil sie von einem sozialen Faktor, also dem Alter, geprägt wird.
Jugendsprachen sind insofern extrem spannend, weil sie oftmals von älteren Generationen als weniger wert oder ganz komisch oder falsch betrachtet werden. Und vielleicht setzen sie sich deswegen so gut durch, weil junge Leute aus Protest in ihre Sprache noch mehr verwenden. Und bei Jugendsprache, die drückt sich ganz stark durch die Lexis, also durch die Wörter, die verwendet werden, aus. Und deswegen führt es auch oftmals zu Verständigungsschwierigkeiten.
Wie wirkt sich Dialekt auf Jugendsprache aus?
Schon ziemlich, weil es so ein Zwischenspiel ist. Ein Mensch hat sowohl einen Dialekt als auch einen Soziolekt. Das heißt, ich spreche vielleicht auf eine gewisse Art, weil ich an einem gewissen Ort lebe, aber ich spreche auch auf eine gewisse Art, weil ich jetzt gerade ein gewisses Alter habe und dadurch mich meiner Altersgruppe zugehörig fühlen möchte.
Kontakt mit anderen Sprachen ist einer der größten Faktoren, die Sprachänderungen antreiben. Vor allem durch Social Media ist die Vermischung von Sprachen gang und gäbe.
Aus dem Englischen haben wir ganz viel, gerade weil wir einen riesigen Einfluss aus den Medien haben. Also Instagram, auch das Fernsehen, alles, was junge Menschen konsumieren, ist größtenteils auf Englisch. Da hilft natürlich auch, dass die Menschen größtenteils bilingual sind. Also die meisten Jugendlichen heutzutage haben recht gute, wenn nicht sogar sehr gute Englischkenntnisse. Und dadurch verwenden sie viele englische Worte.
Das konnte man schon im früheren Wienerischen beobachten. Wörter wie Bidet, Soirée hat vor allem die gehobene Gesellschaft verwendet, weil sie Französisch als die Sprache der Bildung angesehen und viel Kontakt mit dem Französischen hatte.
Und deswegen finde ich es immer ganz ironisch, wenn ältere Generationen kritisieren, dass die Jugendsprache ja nur Englisch spricht. Weil natürlich sind viele englische Wörter, viele Anglizismen in der Jugendsprache enthalten, aber es ist nicht so, als wäre die Sprache davor rein deutsch gewesen, als wäre gar nichts anderes da reingekommen.
Es werden aber nicht nur Wörter aus Sprachen übernommen, die als besser oder gehobener angesehen werden.
Wörter werden übernommen, wenn sie oft gehört werden. Wenn wir in unserer Gesellschaft Menschen haben, die eine andere Sprache sprechen, als Muttersprache oder als Zweitsprache, und diese Wörter dann im Deutschen verwenden, dann werden sie ins Deutsche übernommen.
In Wien hatte 2023 durchschnittlich fast 45% der Bevölkerung eine ausländische Herkunft. Das heißt, sie haben entweder eine andere Staatsbürgerschaft oder sie haben die österreichische Staatsbürgerschaft, wurden aber im Ausland geboren. Das zeigt eine Statistik der Stadt Wien. Durch die Vermischung verschiedener Kulturen entstehen eigene Sprachvariationen. Eine ähnliche Entwicklung wird derzeit in vielen europäischen Großstädten beobachtet.
Absolut, wir haben in Wien einen super spannenden Dialekt. Das ist ein sogenannter multiethnischer Jugenddialekt. Wir haben viele Kulturen, die zusammenleben, und es ist ein Jugenddialekt, das sehen wir in ganz vielen Großstädten in Europa gerade, weil einfach so eine schöne multikulturelle Kultur herrscht, dass Wörter aus vielen Sprachen und eben oftmals auch aus osteuropäischen, östlichen Sprachen im Deutschen dann übernommen werden. Also Mashallah, Habibi sind diese Wörter, die ganz häufig man hört im Wienerischen. Und das ist leider oftmals ein extrem stark stigmatisierter Jugenddialekt. Es liegt eine extrem starke Wertung auf diese Art zu sprechen, einfach weil ganz viel mit Xenophobie, mit Ausländerfeindlichkeit zu tun hat. Und die Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben und die Sprache hören, sofort mit ihren negativen Assoziationen mit ausländischen Menschen verbinden.
Das klassisch Wienerische wird aber nicht verloren gehen, ist die Linguistin überzeugt.
Ob sie das ganze Wienerische Deutsche durch das ersetzen lässt, glaube ich nicht. Einfach weil Wien eine riesige Stadt ist und ganz viele Menschen dort leben und die alle ihre eigenen Sprechweisen haben, wird Wien immer verschiedene Sprachvarietäten haben. Ich glaube, es wird aber immer weiter wachsen und wachsen, bis es eine hoffentlich irgendwann normal anerkannte Sprachvarietät des Wienerischen ist. Ich glaube, es wird normal parallel leben, weil es gibt immer noch die Menschen, die das alte Wienerische sprechen und es wird Menschen geben, die neue Wörter hinzufügen. Und wenn wir einen neuen Migrationsschlüssel haben, werden vielleicht aus anderen Ländern auch noch Worte oder Sprachvarietäten hinzukommen.
Katharina Ede kann dem Wandel der deutschen Sprache auch einiges abgewinnen.
Ich mag Sprachwandel urgerne. Ich finde es urschön, wenn Sprache sich verändert und vor allem, wenn Sprache sich durch Kontakt zwischen Menschen mit verschiedenen Hintergründen verändert.
Diesen Beitrag gestaltete Rajana Depcieva. Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen könnt ihr unter www.kma.at/produktionen/werklang nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.